bei Wollfilz zum Beispiel, also kenne ich jetzt diese dicken Filzpads, die unter einem Westernsattel zum Beispiel sind. Und die haben für mich den Nachteil, dass sie zumindest auf jeden Fall zu Beginn sehr starr sind. Also müssen auch erst in Anführungsstrichen eingeritten werden. Ja. Und weniger Stoß absorbieren, weil es halt eine dicke Schicht ist, aber die nicht so elastisch ist in meinen Augen. Und gleicher oder vielleicht noch schlimmerer Nachteil als bei Lammfell, wenn nass, dann nass. Filz zu trocknen ist, glaube ich, auch ein längeres Unterfangen.
Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohleber, deine Sattelwissenschaftlerin. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für die Praxis. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Ich bin wieder einmal eingeladen worden von Dr. Annika Krämer-Kühl, der Wanderreitexpertin. Viele kennen sie unter dem Namen Goldknöpfe bei Instagram zum Beispiel. Und wir haben uns sehr lange und sehr ausführlich über das Thema Sattelunterlagen, insbesondere beim Wanderreiten, unterhalten. Viel Spaß dabei!
In der heutigen Podcast-Folge soll es um Sattelunterlagen gehen und natürlich in Bezug aufs Wanderreiten. Und in vorherigen Podcast-Folgen habe ich mich schon mit Dr. Maren Bohleber von Scientific Saddle Fitting über die Sattelpassform und auch über die verschiedenen Sattelkissen unterhalten. Und das Pad ist ja nun mal die Verbindung jetzt zwischen Sattel und Pferderücken und tut sicherlich auch einiges zur Passform oder gegen die Passform. Darüber werden wir gleich reden. Und für diejenigen, die die vorherigen Folgen nicht gehört haben, hört mal rein. Aber Maren stellt sich jetzt auch noch mal vor.
Ja, danke Annika für die Einführung. Ich freue mich schon wieder hier zu sein. Und kurz zu mir. Ich bin Maren, ich bin Sattelwissenschaftlerin. Also mein Background ist Naturwissenschaft. Ich bin Neurobiologin und verbinde meine Passion Saddlefitting, aber auch Pferdeanatomie und Biomechanik mit der Wissenschaft, indem ich die Wissenschaft in die Praxis übersetze und für andere Pferdeprofis oder auch Saddlefitter das Wissen praxisnah rüberbringe.
Danke. Und deswegen habe ich dich auch so gerne als Gast, weil ich ja hier meine Praxiserfahrungen teilen kann. Und für die Hörer und mich interessant ist, was du dazu noch beifügen kannst, beziehungsweise vielleicht sogar durch Daten bestätigen kannst.
Ja.
Und zwar habe ich mir überlegt, also selber überlegt, drüber nachgedacht, was soll denn die Sattelunterlage bewirken? Ist ja erstmal die erste Frage und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Dinge. Für mich wäre es jetzt erstmal, wenn ich aufs Wanderreiten gucke, ganz klar Komfort. Also weil der Sattel drauf liegt, weil das Gepäck drauf liegt, weil der Reiter drauf sitzt und es eben das Bindeglied zwischen Sattel und Pferd ist, wo ja auch viel Bewegung stattfindet. Und ich habe mir jetzt überlegt, was ich als wichtige Kriterien für eine gute Wanderreitsattelunterlage so ansehe. Das ist zum einen die Atmungsaktivität, über die wird ja auch oft gesprochen und ich glaube auch oft mit geworben bei verschiedenen Pad- oder Satteldeckenherstellern. Dann möchte ich gerne Stoßdämpfung haben, die Passgenauigkeit zum Sattel natürlich und für mich persönlich spielt der Pflegeaufwand auch eine Rolle. Natürlich auch zu Hause, aber eben auch auf einem Wanderritt, weil es eben nicht so ist wie zu Hause, dass ich es danach in den Schrank tun kann, dass ich irgendwie alles zur Verfügung habe, es zu reinigen, zu trocknen oder so. Und es gibt ja verschiedenste Materialien für Sattelunterlagen. Und ich würde sie jetzt ganz grob erstmal unterteilen in Kunstfaser und Naturfaser. Und ich habe eine ganz klare Präferenz, aber bevor ich die teile, vielleicht magst du was dazu sagen, zu den Vor- und Nachteilen von Kunstfaser und Naturfaser. Erstmal so ganz generell.
Ja, gerne. Also vielleicht vorneweg. Die Punkte, die du genannt hast, super, die fassen eigentlich das hervorragend zusammen, was was die einzelnen Parameter bei so einem Sattelpad oder einer Sattelunterlage sein sollten. Ursprünglich ist ja eine Sattel Sattelunterlage oder auch eine Satteldecke, so im ganz klassischen Sinne, auch das ist ja schon eine Sattelunterlage, dafür da den Sattel zu schützen, ne, vor dem Schweiß des Pferdes. Denn Leder und der Sattel ist ja einfach teuer. Das war nicht nur früher so, sondern ist natürlich auch heute so. Und im besten Falle sollte Leder nicht mit Schweiß in Berührung kommen. Und wenn, dann ist es eben recht pflegeaufwendig dafür die Unterlage. Aber mittlerweile haben sich da eben auch, ich sag mal, Abweichungen von dieser Unterlage ergeben in Form der Pads und mit ganz vielen verschiedenen Eigenschaften. Die einen können sinnvoll sein, die anderen vielleicht sollten vielleicht hinterfragt werden. Was auf jeden Fall klar ist, es ist ein Riesenmarkt. Es gibt so viele Pads auf dem Markt, dass also selbst wenn man da beruflich mit zu tun hat, da schon keinen Überblick mehr hat. Aber du hast schon recht, also man kann die grob wirklich, in, wenn man das so möchte, in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Eben entweder Pads aus synthetischer Faser oder aus natürlichen Fasern. Das hat alles Vor- und Nachteile. In der Sattelpraxis, aus der ich komme, arbeite ich hauptsächlich mit, ja, ich sag mal, mit Reitern, die eher auf dem Reitplatz reiten oder mal einen Ausritt machen. Keine tagelangen Wanderritte, da sind natürlich die Ansprüche ganz anders und da müssen wir auch anders drauf schauen. Für die kürzeren Ritte, aber generell bevorzuge ich eigentlich, aber da kannst du mir aus der Praxis sicher auch noch ein bisschen ja was anderes sagen, möglicherweise bevorzuge ich eigentlich die natürlichen Materialien. Denn je nach Material, da muss man natürlich dann auch wieder gucken, haben wir eigentlich sehr gute Eigenschaften, sei es bei der Atmungsaktivität, aber vor allem auch bei der Stoßdämpfung. Da kann ich auch gerne noch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Da gibt es nämlich ganz schöne wissenschaftliche Studien zu. Und teilweise auch den Pflegeaufwand, aber wirklich nur teilweise. Aber da würde ich mich freuen, auch ein bisschen aus deiner, also wirklich, wie soll man sagen, Extrempraxis zu hören. Denn das ist ja teilweise wirklich nochmal was anderes als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf dem Reitplatz.
Ja, da haben wir zwei konträre Präferenzen. Ich bin tatsächlich eher bei Kunstfell gelandet, Fragezeichen. Mhm. Und das ist auch mein persönliches Empfinden. Ich kenne auch ganz viele Wanderreiter, die auf Natur Faser schwören. Also es ist wieder sehr individuell, wie viele Dinge beim Wanderreiten. Zu Hause bin ich da offen. Also da sage ich weder noch, also wenn ich jetzt Dressur reite, ich habe beides, wobei ich kein Lammfell tatsächlich habe, aber ich habe jetzt Baumwolle, ist für mich ja auch, ist ja auch Naturfaser.
Ja.
Und ich habe Kunstfaser, wobei ich das tatsächlich... tatsächlich oft eher nach Optik gehe. Also ich habe auch schöne Dressurschabracken und so weiter zu Hause beim Reiten.
Ist ja legitim. Also es gibt ja die Fraktion, ich brauche nur eine, maximal zwei Schabracken. Die eine, wenn sie in der Wäsche ist. Und dann gibt es die Fraktion, ich habe einen ganzen Schrank voller Schabracken und die sind farblich sortiert. Hat alles seine, jeder wie er mag. Ne? Also das muss man ja auch nicht bewerten. Genau. Da kommen wir aber eigentlich auch schon direkt auf die Materialien beziehungsweise die Vor- und Nachteile von Kunst beziehungsweise Naturfaser zu sprechen. Erzähl du doch mal vielleicht aus der Wanderreitpraxis. Du sagtest gerade, vor allem die Kunstfaser benutzt du hier eher. Was sind die Gründe dafür?
Genau, also es sind die Vorteile der Kunstfaser. Gar nicht so sehr, dass ich nicht Vorteile bei Naturfaser sehe. Ich sage erstmal, warum benutze ich kein Lammfell? Also ich hatte ein Lammfell-Pad, das habe ich aber nicht im Wanderreiten benutzt. Und zwar ist der größte Faktor da, warum kein Lammfell, für mich, wenn nass, dann nass. Also bis so ein Lammfell getrocknet ist, dauert's.
Ja.
Und wenn nass, dann auch nicht mehr so fluffig, also dann verschwinden ja die Eigenschaften mit und vor allen Dingen der Pflegeaufwand. Also auch unterwegs, wenn es nass ist, kann ich sogar schon schwierig pflegen und dann auch Bildung von Knötchen und so weiter. Und das ist aber nicht dem Lammfell alleine zuzuschreiben, ist die Geschichte, dass ja bei langer Nutzung, welche Sattellage, Unterlage auch immer, es Haarbruch geben kann. Es ist nur bei einigen wahrscheinlicher und bei anderen unwahrscheinlicher. Und da komme ich dann doch wieder zur Naturfaser. Denn ich habe schon Rehfell und Rentierfell benutzt.
Ja.
Nicht in einer Schabracke oder in einem Pad eingearbeitet, sondern wirklich als Fell zwischen Pferd und Pad und Sattel.
Also weil das Fell auf dem Fell, ne?
Das Fell auf dem Fell, genau. Weil die Haarstruktur von Rentier und Reh ja anders ist. Also das Rentier hat ja die hohlen Haare und komplette Röhrenhaare. Deswegen ist es auch so schön fluffig und kann so gut isolieren. Mhm. Und diese Haare brechen super leicht.
Ja.
Was eigentlich total blöd ist, weil man ja sein Pad ruiniert durch die Nutzung. Aber in dem Fall ist es gut, weil dann eben die Haare des Rentiers brechen bei Reibung und nicht die des Pferdes. Und beim Reh ist es so ähnlich. Das hat eine bisschen andere Haarstruktur noch, aber auch die Rehhaare brechen halt und nicht die des Pferdes. Deswegen habe ich das schon mal benutzt.
Mhm. Ja, super. Also da zeigst du ja auch schon direkt ein paar Materialien auf. Also genau, kommen wir doch vielleicht erst nochmal zum Lammfell. Also das ist ja fast auch schon wieder ein Thema für sich, wenn man da mal anfängt. Ich denke, es kommt immer ein bisschen darauf an, du hast vor allem die Feuchtigkeit angesprochen, wie feucht es wirklich durchgefeuchtet wird. Ne? Denn Lammfell ist ja eigentlich, wenn man sich jetzt die Struktur von den, ich sag mal, von den Fasern von dem Lammfell anschaut, ist ja eigentlich feuchtigkeitsabweisend. Ne? Es hat ja das Lanolin drumherum, also dieses Wollfett, perlt also Wasser ab. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, wenn es völlig durchtränkt ist, vor allem mit Wasserdampf. Ne? Also wenn gerade beim Schwitzen das Ganze warm als Dampf dann auch hochkommt, dringt das schon auch in die Fasern ein. Der Vorteil eigentlich hier ist, dass Lammfell relativ viel Wasser erstmal selber aufnehmen kann, also absorbieren kann die Faser. Ich habe irgendwo gelesen, 30-40% allein kann in die Faser eindringen, ohne dass man es von außen spürt. Ne? Also die, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel, wenn man Lammfell in der Waschmaschine hat und das nicht schleudert, dass das ungefähr 100 Kilo schwer wird und man das überhaupt nicht mehr rausziehen kann und echt Probleme kriegt. Das liegt nicht unbedingt daran, dass oder anders gesagt, also das liegt schon daran, dass teilweise natürlich das Wasser eindringt, aber eben in die Faser. Natürlich, wenn das völlig durchtränkt wird und irgendwann gesättigt ist, dann fühlt man das auch außerhalb der Faser. Also ich hoffe, ich habe das jetzt so erklärt, dass das verständlich war.
Also du willst sagen, bevor ein Lammfell sich nass anfühlt, also wenn ich meine Hand drauflege, hat es schon jede Menge Feuchtigkeit aufgenommen, die wir so nicht...
Genau, das ist das, was ich meinte, dass es kommt immer ein bisschen auf die Grad des Schwitzens an sozusagen, weil irgendwann ist einfach die Faser gesättigt und dann perlt es nicht mehr ab, dann kann es nichts mehr absorbieren und dann wird natürlich alles nass. So.
Ja, und ich würde behaupten, an den Punkt komme ich durchaus. Also es ist schon sehr schweißtreibend, je nach Wetter. Und wenn man den ganzen Tag Regen hat, ja, okay, auf dem Lammfell oben ist ja noch der Baumwollteil des Pads drauf, aber auch das nimmt ja Feuchtigkeit auf und irgendwann ist es halt nass. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie oft passiert einem das?
Ja.
Aber ich hatte ja auch berichtet über die Empfindlichkeit meines Pferdes. Da war gerade das, wenn das Lammfell dann nass ist und vielleicht da irgendwie der Schweiß mit dem Dreck und dann kriege ich den nicht raus und dann...
Genau, das ist natürlich Katastrophe. Also in dem Fall, und dann bist du unterwegs und kannst es nicht ändern, dein Pad trocknet nicht, weil du vielleicht auch noch Dauerregen hast oder so und dann ist natürlich richtig blöd. Ne? Das kann ich total nachvollziehen. Das zusätzliche Problem, was dazu kommt, ist, wenn du ein Pad, sei es jetzt Lammfell oder auch andere, vielleicht teilweise auch synthetische Fasern, die einfach sehr viel Hitze produzieren, so dass das Pferd auch übermäßig schwitzt. Also sobald das Pferd viel Schweiß produziert und das Wasser nicht abgeleitet werden kann, also Feuchtigkeit unterm Sattel bleibt, das Ganze mit Reibung, Gewicht, Druck versehen wird, dann muss man sich das so vorstellen, je länger das passiert, und das ist beim Wanderritt natürlich auch durchaus mal möglich, muss man sich das so vorstellen, dass die Haut auch die Struktur verändert. Das ist so ein bisschen wie wenn wir lange in der Badewanne sitzen, die wird schrumpelig. Das sehen wir jetzt beim Pferd natürlich nicht, dass sie so schrumpelig wird. Man sieht manchmal, dass die Haare so gewellt werden, aber die Haut selber sieht man ja nicht. Aber dennoch gibt es das auch bei Pferden. Das nennt man Hyperhydration, ne? Also um hier mal klug zu scheißen. Das ist so ein, also eine Überwässerung sozusagen der Haut.
Ne? Da sieht man an gewellten Haaren?
Nein. Aber nein, ich sag, man sieht es nicht von außen, diese Schrumpelhaut, ne, weil man die Haut ja nicht sieht. Was man aber sehen kann, sind diese gewellten Haare, das schließt aber nicht auf die Schrumpelhaut. Also das hat keinen Zusammenhang.
Okay.
Nur weil ich vorhin sagte, man sieht das nicht von außen, so gewellte Haare sieht man aber von außen, das hat aber nichts damit zu tun.
Aber das ist ganz spannend, gar nicht aufs Wanderreiten bezogen, aber dann ist es Winterfell, würde ich sagen, weil ich bei Wendy nach dem Reiten wenn ich geritten bin, er hat geschwitzt, ich habe meinetwegen auch geputzt, dann hat er am nächsten Tag da in der Sattellage trotzdem noch so wellige
Haare. Ja, also das würde ich jetzt nicht direkt auf diese, wie nennt man denn diese Haut, Schrumpelhaut, ne? Also du weißt, was ich meine. Aber zurückführen, sondern eher mehr wie so ein, ja, wie so eine Art Dauerwelle. Also halt in einem feuchten Zustand wird das Ganze, ist das also auch wenn du es geföhnt hast, die Haare, die nehmen eine gewisse Form an. Also so, du hast so ein bisschen die in Welle gelegt.
Ja, genau, also, so sehen die auch aus. Ja.
Genau.
Ja. Okay, gut.
Die gehen dann auch immer wieder weg, aber genau, das meine ich gar nicht. Das kommt vor, wenn die Haare einfach feucht werden. Das ist aber auch nicht dramatisch. Und natürlich, je länger und dichter die Haare sind, desto deutlicher wird das im Winterfell. Nein, was ich meine, ist, wenn wirklich die Haut lange mit Wasser in Kontakt kommt, Wasser unterm Sattel ist meistens dann Schweiß, verändert sich die Struktur der Haut, eben diese Schrumpelhaut entsteht auch beim Pferd und die hat zur Folge, dass die nicht mehr so widerstandsfähig ist gegen mechanischen Druck und Einflüsse und auch gegen Bewegung und es dann schneller bei dieser Schrumpelhaut schneller zu Schäden oder eben auch Schmerzen kann.
Okay.
Ja, also, genau, da muss man unbedingt drauf aufpassen, dass die Unterlage temperaturausgleichend ist. Üblicherweise haben das Lammfelle, vielleicht einen letzten Satz noch zu Lammfell, es kommt da enorm auf die Qualität des Lammfells an.
Das hätte ich dich auch noch gefragt, ja.
Also das ist, wie soll man sagen, das ist einfach der Schlüssel, weil das hat jetzt auch was mit Wanderreiten zu tun, aber auch, ich meine, wie viele Leute benutzen Lammfelle, ne? Gerade wenn die Pferde ein bisschen abgemuskelter sind, das empfehle ich auch. Aber was ich immer betone und was einfach essentiell ist, die Qualität muss gut sein. Und es gibt nicht viele Marken auf dem Markt draußen, die diese Qualität abbilden. Gute Qualität ist, wenn das Lammfell einen hohen Flor hat, also wirklich relativ lange Fasern hat, die auch noch dicht sind. Ja, das kann man, wenn man unters Pad guckt, kann man mal selber schauen, wie hoch ist denn die Faser. Das kann man mit einem Zentimetermaß sich angucken. Wenn das so gute 4-5 Zentimeter sind, dann ist das ausreichend. Alles darunter wird ein bisschen schwierig. Es sei denn, die Fasern sind wirklich sehr, sehr dicht. Das kommt immer so ein bisschen auf das Schaf an, wo das aufgewachsen ist, ne? In welchen klimatischen Bedingungen, ob das gut ernährt war, wie die gehalten wurden und so weiter. Also ob die selber auch eine, ich sag mal, sehr dichte, robuste Fellstruktur aufweisen. Und ich könnte mir vorstellen, da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, was dieses Schwitzen und diese Nässeaufnahme oder Feuchtigkeitsaufnahme angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, je weniger Fasern, je weniger dicht, also desto weniger Fasern pro Quadratzentimeter zum Beispiel, desto weniger Wasser wird natürlich auch aufgenommen in die Fasern, desto schneller feuchtet das Pad durch. Ne? Also je höher und dichter und länger sozusagen die Fasern, desto mehr Absorption möglich. Sorry. Und wenn ich immer rede ich, ne? Also hast du keine Chance mehr. Und dann, aber klar, du reitest unter Extrembedingungen stundenlang und teilweise wahrscheinlich auch nicht nur bei 5 Grad Celsius, sondern auch bei wärmeren Temperaturen und das Pferd schwitzt einfach, weil es auch viel arbeitet. Das muss man dann schauen, ne? wie sinnvoll dann noch Lammfell ist. Aber auch da, die Qualität wird da sicher der Schlüssel sein.
Ja, ich habe mir noch eine Frage eigentlich für später aufgeschrieben, aber wir springen jetzt einfach mal so, wie es halt gerade passt. Und zwar nämlich die Frage, wann ist ein Pad durch? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, man sollte auf die Qualität achten, hochflorig und so weiter.
Ja.
Das Lammfell drückt sich ja platt an den Stellen, wo Druck ist. Mhm. Und wird dann die Struktur zerstört? Also ist es dann irgendwann
ja, es ist ruhig? Es ist wirklich platt dann.
Ja, genau. Und dann habe ich ja, dann habe ich es ja sehr komprimiert und dann habe ich nicht mehr so den die Druckdämpfung, sondern nur noch eine
ja, absolut. Ja. Genau, also das ist ein nächster, du hast es ja auch unter deinen Punkten gerade genannt, Stoßdämpfung ist ja auch so genau. ein ganz wichtiger Faktor. Und die Stoßdämpfung beim Lammfell kommt daher, dass die Fasern, also die sind nicht glatt, sondern so gekräuselt, also elastisch im Prinzip dadurch, wie so Sprungfedern. Und je mehr ich die knitter und knautsche und drücke, desto teilweise brechen die und verlieren die eben auch an Elastizität. Ne? Und deswegen, ich sage das auch immer meinen Kunden, das beste Lammfell ist auch irgendwann durch. Die sind ein bisschen später durch als die billigen, weil die sind meistens schon nach der ersten Wäsche durch. Aber die guten, also ich spreche jetzt wirklich von hochflorigen, dichten Lammfellen, die werden nach der Wäsche, wenn die richtig gewaschen werden, das ist auch noch so ein Punkt. Ja,
genau, Pflegeleichtigkeit, hallo. Ja, genau.
Aber nach der Wäsche werden die normalerweise besser, ne? Weil die Fasern sich wieder aufstellen und auch wieder an Elastizität
gewinnen. Okay. Also ja, bei mir hat es die Waschmaschine nicht überlebt, weil ein Pad so schlecht war.
Ja, genau.
Also jede Menge geharrt. Also schon länger, ja. Also, aber
das eben, ich empfehle das auch immer, selbst wenn das Pad manchmal, also meistens wird es ja gar nicht direkt aufs Pferdefell gelegt, sondern als Sandwich zwischen Sattel oder Schabracke und Sattel, ne, dass es gar nicht mit zu viel Schweiß und Dreck in Berührung kommt. Oder zumindest nicht so viel Dreck aus dem Argument, naja, ich will das ja nicht so oft waschen. Trotzdem sollte es auch von Zeit zu Zeit gewaschen werden. Und ich sage jetzt mal, bei gewöhnlicher Nutzung als ja Freizeitreiter, wo du vielleicht 3-4 Mal die Woche Platz- und Geländearbeit mixt, sage ich mal so, ja, nach 6 bis 8 Wochen sollte das Ding in die Waschmaschine. Ne? Okay. Und die Pads vertragen das auch, 30 Grad. Ich schleudere die sogar relativ hoch bei bis zu, ja, macht's lieber nicht nach. Ich will es nicht gewesen sein, aber ich packe die schon teilweise bei 900 Umdrehungen rein, damit die halt nicht da kiloschwer rauskommen. Und danach kannst du die dann nochmal nehmen und so richtig ausschütteln. Am besten draußen mit irgendwie Neoprenanzug und dann so richtig ausschütteln aus allen Richtungen, dann wird das, also sehen die meistens auch wieder aus wie neu.
Ja, so du hast ja gesagt, es wird eine kurze Folge, ich glaube ja, nicht. Ja. Und dein letzter Satz zum Lammfell war, deswegen springe ich jetzt einfach mal weiter. Bitte. Und zwar, wo wir gerade bei der Stoßdämpfung waren. Ich gehe jetzt mal weiter durch die Naturfaser und warum ich mich dagegen entschieden habe. Bei Wollfilz zum Beispiel, also kenne ich jetzt diese dicken Filzpads, die unter einem Westernsattel zum Beispiel sind. Und die haben für mich den Nachteil, dass sie zumindest auf jeden Fall zu Beginn sehr starr sind. Also müssen auch erst in Anführungsstrichen eingeritten werden. Ja. Und weniger Stoß absorbieren, weil es halt eine dicke Schicht ist, aber die nicht so elastisch ist in meinen Augen. Und gleicher oder vielleicht noch schlimmerer Nachteil als bei Lammfell, wenn nass, dann nass. Also Filz zu trocknen ist, glaube ich, auch ein längeres Unterfangen.
Ja, da stimme ich dir zu. Also klar, Wollfilz, das ist ja im Prinzip kompakt gepresste Wolle, ne? Das ist nicht viel anders. Und auch da, wenn einfach die Faser kein Wasser mehr absorbieren kann und aufnehmen kann, dann wird das ganze Ding nass, leitet dann auch kein Wasser mehr ab. Das wird dann schwierig. Und dann ist es echt nass und schwer. Also das sehe ich ähnlich. Da würde ich dann eher sagen, ja, also da kann ich nachvollziehen, wenn auch das normale Lammfell für dich nicht funktioniert, in dem Fall, dass du dann zu synthetischer greifst. Aber vielleicht ganz kurz zu dem Rentierfell auch noch. Wie sind denn da deine Erfahrungen, was das Schweißverhalten angeht? Weil so auf lange Distanzen habe ich das nie, also
ja, keine Erfahrung. Also es ist sehr beliebt bei Wanderreitern eben wegen dieser Haarbruchgeschichte. Ich bin in Anführungsstrichen gestartet mit dem Rehfell, weil es günstiger war, dem Grund, und kleiner. Mhm. Und es ist auch dünneres Fell als das Rentier, das weiß ich jetzt, weil ich dann auch ein Rentier hatte. Und das mit dem Reh hat ganz gut funktioniert, also ich hatte keinen Haarbruch. Aber das ist auch so, wenn nass, dann nass. Aber für mich ist es wenigstens, ist es ein unabhängiges Stück Equipment. Wenn es mir zu nass ist, mein Gott, dann packe ich es nicht unter den Sattel. Ja. Also das ist, ne, nicht das Pad, sondern eine Ergänzung. ja, das hat ganz gut geklappt. Mhm. Das ist auch ganz gut getrocknet. Man soll ja die Felle nicht in die Sonne legen zum Trocknen, ja, genau. Aber dir bleibt nichts anderes übrig auf so einem Ritt, wenn du halt ja. nur, also den Tag oder wenigstens das hoffentlich letzte Sonnenlicht dann noch hast zum Trocknen, mhm. das auch in die Sonne zu legen. Meine Erfahrung mit Rentier ist, oh Gott, das ist schön weich. Mhm. Ja, super schön weich. In Kombination mit meinem jetzigen Sattel nicht zu nutzen, weil es viel zu rutschig ist.
Und ja, Moment, ganz kurz, welcher Sattel jetzt? Der Rock?
Ja, genau. Sattel oder? Ja, okay. Ja, viel zu rutschig. Ich denke, dann kommt auch nochmal die Form des Pferdes mit ins Spiel. Also mein Wemby ist jetzt nicht der super runde. Levi ist viel runder, das wäre noch viel spannender.
Ja.
Trotzdem ist das mit dem seitlichen Rutschen des Sattels so eine Sache, der absolut. Ja gut passt, aber vielleicht hat er deswegen auch keine Druckstellen, weil er halt nicht so eingeklemmt auf dem Rücken sitzt. Genau, das war die Erfahrung mit Rentier. Also ich habe einen 2-3-Tages-Ritt damit gemacht und danach gedacht, nee, geht gar nicht. Ich kann nicht mal von einer Erhöhung aufsteigen, ohne dass mir der Sattel entgegenkommt.
Und schweißmäßig? Hast du dann...
ist auch, wenn nass, dann nass.
Ja, okay. Schon.
Ja, also die Fälle, die ich hatte, auf jeden Fall. Mhm. Und ähnliche Erfahrungen hatte ich mit dem Lammfell-Sattelgurt. Kleiner Exkurs nur. Mhm. Jetzt kommen wir doch nochmal aufs Lammfell zurück. Der war auch zu rutschig. Also diese Kombination, das war ein neuer. Der war sehr schön weich. Ob er jetzt qualitativ hochwertig war, weiß ich nicht. Aber er war super weich.
Ja.
Und dann ist das Pferd zur Seite gesprungen. Und ich denke so, warum hänge ich jetzt auf einmal neben Pferd? Warum liege ich jetzt auf dem Boden? Ja, ich liege auf dem Boden, weil der Sattel tatsächlich zur Seite gerutscht ist, weil es in Kombination zu rutschig war.
Ja, genau. Also das kann ich bestätigen, auch jetzt aus Situationen jetzt nicht beim Wanderreiten. Das ist richtig. Also gerade Rentier, aber auch Lammfell, je nach Pferdeform, je runder, desto deutlicher es rutscht. Also
und je dicker, denke ich auch.
Ja, das genau.
Das ist ja auch rutschig gewesen, aber viel dünner. Und das trägt unglaublich auf und macht dann ja auch eine rundere Form. Und im Gegenteil zu so Western-Pads hat es eben nicht die geschnittene Wirbelsäulenfreiheit oder so, es sei denn, man lässt es sich extra so anfertigen. Aber es ist einfach echt, es trägt sehr auf und ist sehr rutschig, weil es so schön
ist. Ja, es rutscht, genau. Also tatsächlich jetzt bei Englischsätteln im auf dem Reitplatz, im Viereck oder also alles außer Wanderreiten Gebrauch, empfehle ich Lammfell eigentlich auch nur dann, wenn es vom Pferd her nötig ist. Und es ist oft nötig, wenn die Pferde eben muskulär noch nicht da sind, wo sie eigentlich hin sollten, die Leute aber trotzdem reiten wollen. Ich kann mir natürlich den Mund fusselig reden und sage, ja, bau bitte erst vom Boden auf. Schau, dass dein Pferd Substanz drauf kriegt, nicht nur muskulär, sondern auch überhaupt, ne, weil viele Pferde auch teilweise nicht, also einfach auch zu dünn sind, ne, und dann auch gar nicht aufbauen können. Wenn sie dann im Aufbau sind und es aber immer noch nicht der Idealzustand ist, dann empfehle ich ein Lammfell oder auch teilweise auch ein Rentierfell mit dem Hinweis, es wird relativ rutschig werden, aber natürlich, je kantiger ein Pferd ist, desto weniger wird es rutschen. Je runder ein Pferd ist, desto mehr hat man eh schon das Problem, dass es rutscht und dann da würde ich es auch nicht unbedingt empfehlen.
Ja, habe ich auch beobachtet. Also ich kenne auch Leute, die ein Rentier drunter haben, was ohne Probleme, da rutscht nichts. So.
Ja,
also, da jetzt auch wieder eine individuelle Erfahrung, wo bei mir halt es ging einfach nicht. Wenn wir dann jetzt nochmal weitergehen bei der Naturfaser, gibt es ja noch den Woilach, den hatten wir schon mal erwähnt. Das ist ja ein sehr altbewährte Sattelunterlage. Mhm. Und die ist auch aus Wolle oder Loden. Und Vorteil ist, ähnlich schon wie beim Rentier oder Reh oder jeder anderen Unterlage, die ich zwischen Pad und Pferd nochmal packe, dass wir eben zwei Schichten haben, die gegeneinander reiben. Das reduziert dann auch die Reibung auf dem Fell und damit auch den Haarbruch. Und das ist beim Woilach gegeben, weil er gefaltet werden muss. Mhm. Was aber auch gleichzeitig ein Nachteil ist, wenn man es nicht richtig macht und da Falten drin sind, die da nicht hingehören, dann kann es eben drücken und scheuern beim Pferd. Also da muss man sich vorher sehr gut mit auseinandersetzen. Ja. Und es ist dann ja auch wieder ähnlich, würde ich sagen, wie beim, was ich beim Filz gesagt hatte. Du hast halt die verschiedenen Schichten, es ist komprimierte Wolle, du legst sie aufeinander, du hast nicht so viel Stoßdämpfung wie bei anderen Materialien in meinen Augen.
Ja, das stimmt. Und was natürlich noch dazu kommt, also Wollach im Speziellen, aber dann auch die Pads, die sozusagen als drittes Element, also sprich eine Sattelunterlage, das Pad dazwischen oder ganz unten und dann der Sattel, du hast natürlich immer die Gefahr, dass es verrutscht. Ne? Also gerade jetzt so bei diesen, viele von den Pads sind ja also ähnlich wie das Sattelkissen geschnitten, ne? So in, wie soll man denn das sagen, so nierenförmig oder wie nennt man diese Form, ich weiß nicht. Also weißt du, was ich meine? Sehen nicht aus wie eine Schabracke, sondern sind halt kleiner, ne? Und werden einfach zusätzlich noch drunter gelegt. Und das birgt wirklich Gefahr des Verrutschen der ganzen Sache, insbesondere wenn der Sattel jetzt nicht ideal liegt oder wenn, aber das ist auch wieder ein Thema für sich, der Sattel schief kommt, aus welchen Gründen auch immer, weil das Pferd schief ist, weil der Reiter schief ist oder vielleicht auch, weil der Sattel schief ist. Genau.
Und ja, und das, genau, das ist also dann die Balance zu finden zwischen gewolltem Rutschen und nicht gewolltem Rutschen, weil ich ja gerade meinte, die Reibung da abzuleiten ist auch nicht schlecht, aber dann darf es halt nicht komplett rutschen, auf jeden
Fall. Wenn es den Abgang macht, dann hast du nichts davon, ne?
Also und das. Der Vorteil, würde ich nochmal sagen, vom Wollloch gegenüber dem Wollfilz ist natürlich, dass du eben eine Decke hast in dem Sinne, die du dann wieder auseinanderfalten kannst und leichter trocknen kannst und das ja auch multifunktional ist. Also ich finde das Ding total cool.
Ja.
Deswegen ist es ja auch von der Armee so benutzt, weil es halt multifunktional ist und kann dann im Pferdeschweiß schlafen, aber man kann es auch als Unterlage noch unter der Isomatte oder so zum Beispiel nehmen, zur Isolation oder zum Weichermachen. Also das ist schon ein cooler Gegenstand, hat aber wie alles andere auch seine Vor- und Nachteile und
das stimmt.
Persönliche Erfahrung. Dann Baumwolle hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Hatte ich schon?
Ganz am Anfang, genau. Also würde ich auch,
genau.
Oder wie gesagt, würdest du auch unter Naturfaser ziehen, würde ich auch machen.
Genau, und da komme ich, genau, da kann ich nochmal zurückkommen bei der Baumwolle auf das, was du einmal gesagt hast, dass die Sattelunterlage ja ursprünglich dazu da war, den Schweiß vom Leder und vom Polstern so wegzuhalten. Genau, aus der Zeit komme ich auch noch. Da habe ich reiten gelernt, da gab es schwarze, dunkelblaue, dunkelgrüne, vielleicht bordeauxrote Baumwollschabracken.
Ja, ich glaube, wir haben den gleichen Jahrgang.
Aber genau, das kenne ich auch noch, dass das die eigentliche Funktion der Sattelunterlage war und das hat sich ja jetzt extremst entwickelt, wie du auch gesagt hast, es gibt Modelle über Modelle und Formen über Formen und ich benutze jetzt tatsächlich auch wieder Baumwolle, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen und ich habe mich ja für Kunstfaser entschieden, hauptsächlich aufgrund der Pflegeleichtigkeit und der Geschichte mit der Nässe, die für mich irgendwie ein Thema ist, ist ja für andere Leute vielleicht gar nicht so, und habe verschiedene Materialien oder Marken auch probiert. Ich habe jetzt kein Material gefunden, wo ich gesagt habe, ich benutze es aufgrund des Materials nicht mehr. Also ein Pad war halt so geschnitten, dass es einfach zu lang war nach hinten. Ich glaube, da hatten wir da vielleicht schon mal drüber geredet. Das ist dann nämlich beim Bergabgehen hat man ja noch mehr Bewegung da hinten im Becken, dass da dann einfach die Kante gescheuert hat. Ich habe auch ein sehr empfindliches Pferd, aber 10 Zentimeter kürzer wäre vielleicht ausreichend gewesen. Und es gibt ja verschiedene Hersteller, die mit verschiedenen Stoffen, also Kunststoffen, arbeiten und ja fast alle dann auch, also die guten, zum Ziel haben, Stoßdämpfung, Atmungsaktivität und Druckverteilung.
Ja.
Und ich bin dann letztendlich zwangsläufig, in Anführungsstrichen, bei Hohlfaserflor gelandet, was dem Antidegubitus-Fell aus der Humanmedizin, glaube ich, gleichkommt oder ähnlich kommt. Und das ist, eben...
Das ist gerade bei Menschen, die viel liegen, ne? Also,
ja, genau, dass sie sich nicht rund liegen, was ja schon... Genau, was ja schon eine Aussage trifft über die Fähigkeiten des Materials. Und du hattest ja vorhin auch erwähnt, beim Lammfell die Qualität hochflorig. Also ich finde, Hohlfaserflor sagt auch schon wieder was darüber aus. Und der hatten die Hohlfasergeschichte mit dem Rentier und Rehfell. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie kann ich mit Kunststoff sozusagen Ja. Die Naturfasern nachahmen, denke ich. Und für mich funktioniert das gut, weil, also das schnelle Trocknen begeistert mich.
Ja, ich verstehe.
Und ich ja auch im Pad selbst dann noch Polster haben, die eben für die Stoßdämpfung und so weiter genutzt werden. Aber, jetzt kommt das Aber, in meinem jetzigen Setting auch ist es rutschig. Und okay. Mit meinem jetzigen Sattel hatte ich auf einem Wanderritt, nie zu Hause und auch nie vorher, wir sind 4-5 Kilometer in einer ziemlichen Gefälle bergab gegangen, auf ebenem Weg, das heißt, die Bewegung war immer die gleiche. Mhm. Und da gab es dann hinten Haarbruch, weil mein Sattel dann doch über, also die...
Ja, da hast du einfach genau. Echt viel Bewegung drin, ne?
Genau. Also das ist wohl nicht so selten bei diesen Sätteln, mhm. in Kombination mit dieser Unterlage.
Ja.
Besonders im Fellwechsel und deswegen werden da Lösungen angeboten und da hatte ich mich erst gegen gesträubt. Aber es gibt LKW-Plan-Aufsätze, die sind dann ist ja null atmungsaktiv,
ja.
aber sehr schön glitschig.
Glatt.
Und es gibt das eben auch unter eine Baumwoll-Schabracke, sage ich jetzt immer, so ein ganz dünnes Ding drunter genäht hinten. Die gehört
aber nur am Rand. Nur am Rand hinten dann? Oder
nur das hintere Viertel, würde ich jetzt mal sagen. Nicht am Rand, unter der ganzen Fläche.
Schon so viel. Oh, das ist aber viel dann, ja.
Genau, und die habe ich genutzt. Da tritt auch auf, was du gesagt hast. Die rutscht auch teilweise unter dem Pad durch. Also ich muss noch mal eine andere Befestigung mir basteln. Und ja, er ist da hinten dann drunter nass, also wenn es warm ist und anstrengend ist. Aber es bricht kein einziges Haar mehr. Also es ist dann so... Ein Tod, in Anführungsstrichen, muss man sterben. Jetzt ist es der Schweiß, aber es scheint mir besser als ohne.
Dann scheint das wirklich, weil mir kam gerade kurz der Gedanke, viel Reibung, viel Wärme, ne? Und gerade bei synthetischem Material, wenn das nicht atmen kann in dem Sinne oder einfach wie so Kunststoff auf Haut wird ja schnell warm. Dann ist das jetzt bei der Hohlfaser bei dem Hohlfaserpad nicht unbedingt nur der Wärme geschuldet, sondern tatsächlich der mechanischen Reibung.
Genau, aber
könnte man daraus schließen.
Ich würde aber das nicht an dem Material festmachen. Ich denke, das würde mir mit Lammfell auch passieren. Also aufgrund der, ich sag mal, der Anatomie meines Sattels.
Das kann gut sein. Also das ist natürlich wirklich, ich habe gerade die Assoziation, du kennst ja wahrscheinlich bei IKEA diese Härtetests, ne? Wo so eine Maschine 300.000 Mal auf eine Matratze
genau.
Diese Ausstellungsstücke. Also so stelle ich mir das vor, dass das bei dir wirklich sowas von extrem maximaler Härtetest ist. Da muss man, glaube ich, wirklich kreativ sein. Platzreiter, der auch an Haarbruch leidet, also dessen Pferd besser gesagt, bitte nicht. Ne? Also, aber das versteht sich ja von selbst.
So, das hatte ich tatsächlich auch als Platzreiter. Ja, dann habe ich mir die Schabracke angeguckt, habe gesehen, okay, also Schabrackenmodell war eine Marke. Das geht halt bei meinem Pferd einfach nicht im Fellwechsel, weil dieser Rand für das Pferd zu hart ist. Das war, glaube ich, gar nicht Wemby, sondern das war sogar noch Merlin. Ja, dann benutze ich ein anderes Schabrackenmodell. Also da habe ich dann...
Genau. Genau, also du kannst natürlich entweder eine andere Schabracke nehmen, als dann woanders reibt oder dann in dem Fall dann an einer anderen Stelle nicht reibt. Es gibt tatsächlich mittlerweile auf dem Markt, der Markt ist ja clever, ne? Der reagiert ja auf alles. Und da gibt es mittlerweile ja auch Hersteller, die also natürlich entweder eine komplette Schabracke mit Komplettfell machen, kann sich ja keiner leisten, ist ja viel zu teuer, aber jetzt mittlerweile auch Schabracken nur den äußeren Rand. Deswegen habe ich vorhin gefragt, wie lang diese...
Also,
darunter reicht, aber nur diesen äußeren Rand mit Fell besticken. Und tatsächlich, also für den 0815 Platzreiter oder mal eine Stunde ins Gelände, zwei Stunden ins Gelände, funktioniert das erstaunlich gut. Also gerade im Winterfell, weil es ist ja oft das Winterfell beim Pferd. Also was heißt oft? Es ist das Winterfell des Pferdes, was sensibler ist sozusagen auf Bruch. Also es bricht schneller. Und dann hat man es ja oft dann entweder im Winter oder bei Fellwechsel. Ne?
Also. Genau, also die guten Hersteller von Kunststoffpads, die auch Wanderreiter, sag ich mal, mit als Zielgruppe haben, die haben alle, also die achten alle auf ihre Säume und was sie da für Materialien verwenden. Leder ist da zum Beispiel auch schön. Es muss gar nicht Kunststoff sein.
Endlich, ja.
Und es gibt auch, ich hatte ja recherchiert, was mache ich jetzt? Also man könnte sagen, mein Sattel passt nicht richtig. Stimmt, bei so extremen Bergabgängen passt er dann nicht richtig. Da ist zu viel Bewegung. Ich könnte mir natürlich auch einen anderen Sattel suchen. Andererseits weiß ich, dass dieser halt meinem Pferd nicht drückt, so wie alles vorher. Also versuche ich sozusagen, das unten drunter zu verbessern. Und es gibt zum Beispiel Western Pads, Filz. Oder es gibt auch so, das sind dann, glaube ich, eher Blankets. Also es gibt auch dünnere Filzpads. Die sind dann unten in diesem hinteren Bereich mit Leder unterlegt. Zum Beispiel auch gegen das Scheuern und Haarbruch. Genau. Und jetzt bei mir war ja nicht das Problem der Rand. Das war früher mal, aber bei diesem Ritt war nicht das Problem der Rand, sondern wirklich unter dem Sattel auf dem Rücken die Reibung.
Und genau, weil der sich wahrscheinlich einen Ticken hinten abgehoben hat.
Genau, also, mit dem Gepäck, was dann nach vorne wirkt und dieser ganzen Bewegung. Genau.
Und dann hast du halt noch zusätzlich die Reibung. Okay, das ist sehr speziell der Fall, aber super, dass du da eine Lösung gefunden hast, ja.
Ja, genau. Und
LKW-Plastikplane.
Das zeigt eben auch, wie individuell es ist. Jeder hat andere Probleme und es gilt halt immer reinzugucken, so, okay, was passiert da? Mhm. Was ist die Ursache? Und wie kann ich die vielleicht abstellen?
Ja.
Und das ist vielleicht eine gute Überleitung nochmal, das kommt ja mit ein bisschen mit der Passform dann auch wieder zusammen, zu den Pads, wo man eben Einlagen reinmachen kann. Und da gibt es ja auch verschiedenste Materialien mit verschiedenster Funktion und ich denke Hitzestau oder Atmungsaktivität, je nachdem. Was, also ich habe Erfahrungen mit dem, was ich nutze, aber was ist deine Erfahrung, Einschätzung?
Genau, also auch da kommt es sicherlich also sehr auf das Material an, dass die Funktion, diese Correction Pads nennt man das ja teilweise oder eben ja Korrektur Pads, Korrektureinlagen, wie auch immer, dass die Funktion auch wirklich Sinn macht. Aus meiner Erfahrung sollte das schon ein Material sein, was sich nicht zu sehr einknautschen lässt. Also es gibt ja gerade bei den Correction Pads gibt's ja auch wieder 100.000 verschiedene Variationen. Und viele von den Pads, wenn man die dann mal rausnimmt, die Einlagen, sind die aus so einem Schaumstoff. Ne? Also wenn man die selber in die Hand nimmt und mal zusammendrückt, dann hat man eigentlich nichts mehr zwischen den zwei Fingern. Genau, aus dem vorherigen halben Zentimeter werden nur noch, also weiß ich nicht, knapp einen Millimeter an Höhe, die man da gewinnt. Und das hat, auch wenn das flächig belastet wird, immer noch kaum Relevanz im Endeffekt. Also davon würde ich tatsächlich Abstand nehmen. Es gibt Moosgummiplatten, die verwendet werden. Die haben jetzt vielleicht nicht ganz so stark das Thema mit, dass sie sich zu sehr einknautschen, aber sind natürlich absolut luftundurch.
Ja, ich bin jetzt über
undurchlässig auch nicht, aber
wieder durch. Aber genau, ich hatte gedacht, okay, nicht einknautschen, ja, dass du dann quasi, also als wäre es nicht da, das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, aber so hart ist ja auch blöd.
Genau.
Letztendlich sollte es ja was sein, was elastisch ist. Mhm. Wahrscheinlich Stoß absorbiert, kommt drauf an, warum man es reintut am Ende wieder. Mhm. Und wobei vielleicht Ähnliches passieren kann, wie besprochen beim Lammfell, also da, wo der Druck hinkommt, komprimiert sich halt das Lammfell dauerhaft. Mhm. Könnte sicherlich bei so Einlagen auch passieren, ne? Dann muss man halt gucken.
Ja. Genau, auch da musst du wieder schauen. Also ich bin totaler Fan, um das noch abzuschließen, in dem Fall von Filz. Also Wollfilz, das hat eine gewisse Flexibilität, also es, ich sag mal, schmiegt sich dem Pferdekörper sehr, sehr gut an, erhält aber die Höhe. Ne? Und du kannst sie auch übereinander legen. Die meisten, die es da gibt, sind halt maximal irgendwie, ich glaube, 0,3 Zentimeter dick oder so, ne? Also von der Dicke her. Du kannst sie aber auch übereinander legen, natürlich jetzt nicht 10 übereinander irgendwann, also, ne?
Dann ist die Stoßdämpfung, glaube ich, auch wieder weg, ne? Dann ist es einfach.
Ja, also genau, und du kriegst Kanten, ne? Da muss man.
Ja, ja, richtig. Ja, ja. Das, ne? Also, da bin ich auch wieder das Pferd dafür, was mir das beigebracht hat. Auch bei meinem System gibt es ja unterschiedliche Materialien. Ja. Die eigentlich gar nicht wirklich Kanten haben, aber auch die nicht wirklich vorhandenen Kanten sieht man am Ende auf dem Fell mit weißen Haaren, ja.
Ja, ja, das ist, also ich meine, ist natürlich, ja, umso besser, weil du dadurch natürlich eine ganz steile Lernkurve kriegst, ne? Aber genau, das wäre mein Mittel der Wahl, wenn ich mit der Korrektureinlage bezwecken möchte, dass sich etwas verändert, sagen wir mal so. Aber andernfalls würde ich sie nicht benutzen. Also zum Beispiel, wenn der Sattel aus der Balance ist, Der Sattel muss, also das haben wir, glaube ich, haben wir irgendwie vergessen, in einem der Podcast-Folgen, als wir über die Sattelpassform gesprochen haben, über die Balance zu sprechen. Aber natürlich muss der Sattel in Balance liegen. Was heißt das? Der sollte nicht nach vorne, nach hinten kippen, ne? Und das sieht man meistens schon mit dem bloßen Auge. Wer das nicht sieht, da gibt's einen kleinen Trick. Wenn man jetzt zum Beispiel einen ein Englischsattel hat, das kann Dressur, Vielseitigkeit, Springen sein, haben die ja eigentlich alle vorne einen Sattelnagel, ne? Also dieses runde Ding vorne am Sattelkopf, am Vorderzwiesel. Und wenn man eine Linie zieht zwischen dem Sattelnagel und hinten, man nennt das Rolle oder Rahmen oder Vorstoß, das ist so ein Lederwulst, der zwischen Sitz und Kissen verbaut ist.
Mhm. Also das ist jetzt vom englischen Sattel, ja. Ja.
Genau, ne? Das ist englischer Sattel, genau. Und wenn man die Linie zieht, gedanklich, sollte die gerade sein. Ne? Unabhängig von der Höhe des Hinterzwiesels, dann ist der Sattel im Balance, wenn man das nicht eh schon mit dem Auge sieht. Ne? Meistens sieht man ja schon einfach intuitiv, boah, der kippt aber nach hinten, ja. Der kippt vorne, das darf nicht sein. Vor allem nicht in der Bewegung, vor allem nicht mit Reiter drauf. Wenn das der Fall ist und Sattel, also Kopfeisenwinklung stimmt aber überein, dann müsste man natürlich erstmal schauen, was macht der Baum, aber wenn der passen sollte, wir haben einfach ein Problem in der Füllung der Kissen, in der Polsterung, haben aber keinen Sattler da, dann könnte man mit Korrektureinlagen arbeiten. Entweder okay. Hinten ein bisschen höher, vorne ein bisschen höher, eine Brücke leicht ausgleichen. Insbesondere jetzt auch bei dir, bei den Wanderritten, ist das natürlich auch schnell mal erledigt, ne? Weil sich das Pferd ja auch innerhalb von einem Wanderritt sehr verändern kann. Ne?
Aber meistens eher in die andere, also zum Glück meistens, aber in die andere Richtung, dass man dann eher was rausnimmt, als was reinzutun auch manchmal.
Genau, aber auch dann kann sich ja die Balance verändern. Ja. Ne? Und da könnte man dann ein bisschen nachkorrigieren. Also das finde ich sehr sinnvoll, aber natürlich nur, wenn die Einlage, das Einlagematerial auch Sinn hat. Also das kann man sich vorher überlegen. Genau.
Es gibt zwei verschiedene Nutzungen, würde ich sagen. Also einmal generell die Einlagen als stoßdämpfendes oder druckreduzierendes Element oder eben zum Ausgleich von Passform, muskulären Veränderungen, wie man es nimmt.
Genau.
Dann gibt es ja noch, also habe ich jetzt auf dem Wanderritt noch nicht gesehen, ist wahrscheinlich auch umständlich, aber es gibt ja noch die Gelpads, also umständlich, weil es ein extra Gegenstand noch ist, der ja auch so ein bisschen, je nachdem wie er beschaffen ist, auch Pflegebedarf oder gut behandelt werden möchte. Mhm. Was sagst du zu Gelpads?
Ja, also da gibt es ja unterschiedliche, ne? Also wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir, ich glaube, gleicher Jahrgang sind, so ungefähr. Damals gab es so diese Gelpads, die gibt's ganz selten noch, sehe ich die, aber eigentlich sind die vom Markt verschwunden. Das waren so Gelpads, die hatten wie so ein Liquid innen drin. Ne? Das Gel hat sich so richtig von vorne nach hinten weggedrückt. Davon halte ich mal erstmal gar nichts, sagen wir mal so, weil natürlich, wenn man sich vorstellt, man setzt sich da drauf, das Gel wird weggedrückt, dann wird es fließt ja nicht raus, sondern es wird an andere Stelle gedrückt und dort verursacht es wahrscheinlich punktuellen Druck. Selbst wenn die nicht mehr so häufig auf dem Markt sind, auch die Altbestände bitte nicht unbedingt mehr nutzen. Die typischen Gelpads, also wenn ich an Gelpad denke, dann denke ich an diese Gummidinger, ne? Mit Löchern.
Aber auch so eins hier liegen. Also nicht fürs Wanderreiten, aber...
Okay, genau. Also die Idee dahinter ist meistens, oder der Gedanke, soweit ich das aus der Praxis mitbekommen habe, dann rutscht der Sattel nicht so. Ne? Also es ist sehr griffig. Und ich kann da was ausgleichen. Meistens haben die, oder manchmal haben die hinten oder vorne einen Keil drin. Ne? Also das ist so ähnlich wie mit der Korrektur. Oder, ich tue meinem Pferd doch was Gutes, weil es dämpft doch.
Das habe ich gedacht. Das
okay,
falsch gedacht.
Tatsächlich gibt es da eine wissenschaftliche Studie zu, weil intuitiv fand ich die schon immer ein bisschen bedenklich, die Gelpads, weil ich erstens immer, also ich bin ja eher Fraktion Natur aufs Pferd und so ein Gummiding dann zwischen Sattel und Pferd fand ich sehr unsympathisch, aber eben diese Studien haben dann zudem auch noch gezeigt, die haben
Wie hat es denn zwischen Sattel und Schabracke getan?
Okay, das, genau, weil die, das gibt es natürlich auch noch, das Gummi direkt aufs Pferd, und das finde ich halt echt fies, ne? Also weil du hast in dem Moment, also das Gummi bleibt ja sozusagen auf dem Pferdefell mehr oder weniger kleben, und du hast aber trotzdem Reibung, ne? Also das ist so, wie wenn du irgendwie mit einem Gummihandschuh auf deinem Oberarm rumschrubbelst, ne? Ja. Und dass das nicht so angenehm sein kann, stelle ich mir vor, ist sicherlich klar, aber diese Studie hat gezeigt, dass eben die Gelpads im Vergleich jetzt, die haben das getestet, jetzt muss ich nachdenken, eben mit einem Pad, was synthetisch war, also gegen ein synthetisches Pad, das so Memory-Form-Kunstfaser hatte, dann eben diese Gelpads und ein Lammfell. So. Mhm. Und die Studie zeigte, um das nur ganz kurz zusammenzufassen, dass sowohl dieser Memory-Schaum, auch da gibt's Unterschiede, Achtung, aber jetzt den die da in dieser Studie benutzt haben, und Lammfell im Galopp im hinteren Teil der Sattelauflagefläche die Belastung reduzieren konnten, während aber die Gelpads vor allem im Trab vorne punktuelle Druckstellen gemacht haben.
Ah, okay.
Na, also da muss man ein bisschen aufpassen. Genau.
Brauche mich nicht weiter mit zu beschäftigen fürs Wanderreiten.
Hat genau, bitte.
Die anderen. Nimm das
als deine eigene Sitzunterlage oder so, oder keine Ahnung, vielleicht kannst du noch irgendwie anders was dafür damit anstellen. Ich würde es nicht mehr.
Nein. Hatte ich auch nicht vor. Ich wollte es nur einmal, ne, der Vollständigkeit halber, sind wir jetzt, glaube ich, so durch ziemlich viele Materialien und Arten durchgegangen. Dann habe ich noch eine Frage. Also wir haben jetzt über den Haarbruch gesprochen, das ist ja eine Form von Scheuern, also entweder an den Kanten, da kann man gucken, gibt es Pads ähnlicher Art, die bessere Kanten haben, oder wie in meinem Fall, da muss man schon ein bisschen weiter gucken, entweder Sattel tauschen, Pad tauschen, nicht mehr so viel bergab laufen, irgendwas, um das Ganze unter Kontrolle zu kriegen. Und dann gibt es ja aber auch noch dieses Phänomen, in Anführungsstrichen, dass man in der Sattellage, also da, wo der Sattel liegt, irgendwo so auf grautes Fell sieht. Das ist ja die Vorstufe vielleicht zum Haarbruch, weiß ich nicht. Was ist das? Was passt dann nicht? Oder
also, genau, das ist im Prinzip ein rutschender Sattel, den du siehst. Also oft hat man das ja hinter der Schulter, vielleicht auch nur einseitig. Ne? In dem Fall, also das kann man sich vorstellen, dass der Sattel in dem Moment gegen die Schulter nach vorne rutscht. Das sind diese aufgestellten Haare.
Mhm. Und wenn ich das hinten sehe, ist das Gleiche, ne?
Das ist im Prinzip das Gleiche. Meistens sieht man es eher vorne, weil sich die, weil sich der Druck da oft ein bisschen mehr, muss nicht. Könnte auch hinten sein.
Also. Ja, genau. Also es ist quasi auch, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich die Vorstufe zu brechenden Haaren, wenn ich damit weitergehe und wenn ich damit lange unterwegs bin.
Definitiv. Und wie gesagt, also rutschender Sattel, das hatten wir in einer der anderen Folgen, ist halt immer ein Thema, warum rutscht der? Ne? Also das auf jeden Fall beachten. Was mir da noch zu eingefallen ist, wo wir vorhin schon bei Studien waren, es gibt tatsächlich, und das ist sicher für viele interessant, wenn der Sattel immer in eine Richtung rutscht, zum Beispiel nach links. Wir haben viele Dinge schon ausgeschlossen. Ja, Sattelpassform ist eigentlich in Ordnung, so schief sitze ich eigentlich auch nicht drauf. Was ist denn mit dem Pferd? Die Studie hat gezeigt, dass das sehr, also signifikant auch mit dem Gangbild, insbesondere mit Lahmheiten zusammenhängt. Und zwar das gleichseitige Hinterbein. Also das heißt, wenn mein Sattel immer Tendenz nach links rutscht, könnte es sein, dass das linke Hinterbein betroffen ist. Also da sollte man auf jeden Fall mal das mal im Hinterkopf haben. Das heißt nicht, dass jeder rutschende Sattel ein lahmendes Pferd zur Ursache hat, aber habt es einfach mal im Hinterkopf.
Okay, ja, spannend. Mhm. Ich merke doch öfter, dass ich in eine Richtung rutsche, aber ich glaube auch, das Pferd und ich uns da gut ergänzen und dann gegenseitig noch den Schubs in die Richtung geben, hoffe ich. Aber ist trotzdem ein guter Punkt. Es ist ja immer, sind viele Faktoren, die dann zusammenkommen, so wie jetzt auch diskutiert für die Vor- und Nachteile der Sattelunterlagen, die Erfahrung auf dem Reitplatz und im Gelände. Und es ist keine kurze Folge geworden, machen.
Ja.
Es ist so ähnlich lang wie die andere. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. Hast du noch irgendwas, was du abschließend den Hörern mitgeben möchtest?
Also ich denke, es macht Sinn, wie bei allem, sich ein Stück weit vorher Gedanken zu machen, bevor man irgendwas, ich sag mal, drunter knallt, nur weil der Markt das jetzt sehr laut irgendwie bewirbt oder weil es besonders schön glitzert. Gegen Glitzer ist überhaupt nichts einzuwenden.
Ich habe auch Glitzer, auch wenn alle jetzt denken, was? Nein, auf dem Wanderritt habe ich keinen Glitzer, aber zu Hause schon.
Genau. Aber eben über ein paar Dinge sollte man sich vorher Gedanken machen. Zusätzlich, jedes Pferd ist individuell, jeder Mensch ist individuell, jede Reitweise ist individuell und es gibt nicht die Standardantwort.
Ja, bin ich voll dabei und genauso gehe ich ja auch dran. Ich gucke, was es gibt, gucke, was ich über Vor- und Nachteile finden kann und dann bilde ich mir meine eigene Meinung, was ich teste und dann sagt mir das Pferd nochmal oder die Gegebenheit, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee wäre. Ja, super. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Deine Kontaktdaten packen wir wieder in die Shownotes. Und ja, wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja wieder zu einer weiteren Folge in Bezug auf Sättel, Sättelgurte, Pads und so weiter. Wenn es Fragen gibt, dann immer raus damit. Also Fragen von euch, Hörern. Und wir können dann neue Folgen gestalten. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke, dass du dabei warst, Maren.
Ja, hat mich gefreut. Bis bald. Tschüss.
Und noch ein kleiner Nachtrag in eigener Sache. Wer noch tiefer einsteigen will in das Thema Pets und Co. Am 29. Juni 2026, abends um 19:30 habe ich das nächste Live-Webinar. Da geht's ganz intensiv um die ganzen, ja, Helfer oder eben auch Nichthelfer. Pets, Sattelgurt und Co. Zur Anmeldung einfach unten auf den Link klicken. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, tschüss!